herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Wenn eine Frau Bücher über und für Frauen schreibt und diese Bücher sich weit über 7 Millionen Mal verkaufen, dann muss sie ein hervorragendes Gespür dafür haben, wie wir Frauen ticken. Die Liebe, das Aussehen, die Wechselbäder der Gefühle, das Altern, der Tod. Es sind im Grunde die großen Themen des Lebens, über die sie erzählt, mit dem ihr eigenen Witz und Esprit. Auch als Podcasterin macht sie übrigens mittlerweile Karriere. Und das ist sicher nicht ihr letzter Schritt auf neues Terrain gewesen. Ildiko von Kürti zu Gast auf dem Roten Sofa. Herzlich willkommen.
Hallo Bettina, ich freue mich hier zu sein.
Ich freue mich auch sehr. Du hast ja eben schon einen großen Schritt gemacht. Du hast ja schon spontan die Zuschauerinnen und Zuschauer begrüßt. Was war denn bei all den Dingen, die du gewagt hast, über die wir ja auch noch sprechen werden, die größte Herausforderung für dich?
Oh, ich habe wirklich viel gewagt in letzter Zeit. Ich würde sagen, Eisbaden war schlimm. Daran bin ich auch gescheitert.
Ja?
Ich hatte in meinem Leben noch nicht so Schmerzen in den Füßen. Ich glaube, ich bin da aber auch besonders empfindlich. Und dann war ich eine Woche im Urlaub mit einer mir fremden Partnerin im Doppelzimmer.
Was?
Ja.
Wie kam das?
Ja, das wollte ich so. Ich wollte sowas richtig Schlimmes erleben. Und das ging aber nach hinten los, weil ich mit der reizenden Petra dann auf dem Doppelzimmer war. Und es war so schön. Es war praktisch völlig untauglich für mein neues Buch, weil ich hatte ja auf Missstimmung gehofft. Auf Zistigkeiten, vielleicht auf Gewalt. Es war aber nicht so. Wir haben uns bestens verstanden. Sie schnarchte nicht, wir verstanden uns. Es war schön. Also aus der Herausforderung wurde eine sehr schöne Zweisamkeit.
Ja, das wäre mir auch, glaube ich, sehr schwer gefallen, weil man doch schon sehr daran gewöhnt ist, an was man so beim Schlafen und so. Ne?
Ja, und das macht man eigentlich nicht mehr. Und das ist ja im Moment meine Devise, so ein bisschen Sachen, die man eigentlich nicht macht oder ich eigentlich nicht mache, weil ich ja gebeutelt bin von diversen Ängsten, jetzt aber doch mal auszuprobieren. Und das eben Doppelzimmer mit fremder Person war eins davon und Eisbaden auch.
Die wunderbare Ildiko von Kürti ist zu Gast auf dem roten Sofa. Christopher Braun stellt sie vor.
Erfolgsmodell Ildiko von Kürti. Seit einem Vierteljahrhundert steht sie im Rampenlicht. Ist eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen des Landes. Begeistert mit ihren Bühnenshows. Inspiriert unzählige Frauen. Wie macht sie das bloß?
Ich bin so wie alle. Ich kann nur besser schreiben als die meisten.
Und sie schreibt übers Leben, über ihr eigenes und das ihrer Freundinnen. Über Liebe, Problemzonen und Selbstzweifel und das uneitel und unterhaltsam mit Leichtigkeit und Humor. 16 Romane hat sie seit Ende der 90er veröffentlicht, mehr als 7 Millionen davon verkauft.
Ist es das Klima oder ist es das Klimakterium?
Aktuell beschäftigt sie sich vor allem mit dem Älterwerden und hat ihren ganz eigenen Weg gefunden, damit umzugehen. Warum sie unlängst an einem FKK-Strand war, plant das Wacken-Festival zu besuchen und nun als Best-Ager-Model durchstartet. Es gibt so viel zu besprechen mit Ildiko von Kürti.
So ist es. Es gibt sehr viel zu besprechen.
Ja.
Du hast ja schon mal vor Jahren, also einer deiner 16 Romane, da ging es ja, das hieß ja Neuland.
Ja.
Da ging es auch um, hast du auch Dinge ausprobiert.
Ja.
Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ging es da eher um Äußerlichkeiten, oder? Du warst mal blond, es ging um Figurveränderungen.
Das Auffällige waren die Äußerlichkeiten, aber da habe ich auch viele innere Reisen gemacht. Also ich habe Hospize besucht, meditieren gelernt. Und im Grunde ist es jetzt ähnlich, dass ich jetzt aber in einer ganz anderen Lebensphase eben in nicht mehr sozusagen in der Panik der Anfang 40er, so wo man denkt, oh Gott, gleich fährt der letzte Bus ab, was muss ich noch alles erleben, habe ich jetzt, finde ich, so eine mit mehr Ruhe und mildem Interesse mal geschaut, was interessiert mich, wovor habe ich Angst, möchte es aber gerne doch irgendwie mal erleben gehen. Und so bin ich an das nächste erzählerische Sachbuch rangegangen, was ich eben im Moment recherchiere mit vielen äußerlichen Reisen, aber eben auch inneren Reisen und möchte das so verknüpfen zu einem hoffentlich interessanten und hoffnungsvollen Erfahrungsbericht einer Älterwerdenden.
Was treibt dich an, immer mal zu sagen, ich möchte meine Komfortzone verlassen, ich möchte einfach gegen meine Ängste angehen?
Ja.
Es gibt ja viele Menschen, die sich da gar nicht trauen.
Ja, zu denen gehöre ich auch. Also eigentlich, ehrlich gesagt, treibt mich gar nichts an. Mein Sofa ist für mich der echte Hotspot. Nichts zieht mich davon weg. Und wie du weißt, ich habe wirklich sehr, sehr viele Ängste von Höhenangst und Flugangst und you name it, we have it. Und dann habe ich aber dankenswerterweise diesen Beruf, der schon, finde ich, von mir auch fordert, mal was erleben zu gehen und nicht immer mir alles nur auszudenken. Ich kann mir natürlich wunderbarerweise auch viel ausdenken, aber ich brauche auch ein bisschen Farbe auf der Palette. Und das ist wunderbar, dass ich durch die Recherche zu meinen Romanen oder eben Sachbüchern mich viel mehr traue, als wäre es nur mein Leben, dass ich da lebe. So ist es eben Leben inklusive Recherche. Und dadurch bin ich wunderbar motiviert, eben diese Komfortzone auch mal zu verlassen, was ich ansonsten niemals freiwillig und unbezahlt tun würde.
Ja, interessant. Das ist ja eine Strategie, sich selber zu Dingen zu zwingen, sich selbst zu therapieren im Grunde, ne?
Ja. Ein bisschen ist es so, dass dieses Schreiben, das Schreiben nicht so sehr, aber die Recherche der Bücher für mich wirklich ein großer Ansporn ist, mich zu verändern, zu wachsen und gegen die Ängste anzugehen.
So ein paar Beispiele vielleicht mal. Wir haben gerade gesehen, du warst am FKK-Strand. Hast du dir da, was war das Problem vorher für dich? Warum hast du es vorher nie gemacht?
Also dahin hat mich nichts gezogen und das war auch gar nicht so sehr eine Recherche, sondern das war so eine Art Trotzreaktion auf Sylt. Ich war nach langen Jahren wieder auf Sylt und ich weiß nicht, wie es dir geht, kaum betrete ich Sylt, fühle ich mich gleich 6 Kilo schwerer und irgendwie unansehnlich. Und arm. Arm wie eine Kirchenmaus. Hab da auch kein Haus. Da fühlt man sich ja schon minder bemittelt.
Und, ja, und die Autos auch, die da rumfahren.
Ja, und ich war mit dem Zug angereist. Und das war so ein bisschen dann eine Trotzreaktion. Und es war wunderbar. Ich war mit meiner besten Freundin da am Strand. Wieso? Und das ist irgendwie auch das Ding am FKK-Strand, finde ich, wieso alles Äußerliche, inklusive der ja gar nicht mehr so adretten Hülle, gar keine Rolle mehr spielt. Und dem Körper so diese Bedeutung genommen wird und eben auch dem, was man sonst so an ihn ranhängt, von Schmuck bis schicken Anzügen.
Shapewear.
Eine enorme Befreiung.
Ja, und hat das zur Folge gehabt, dass du sagst, ich mache das nur noch?
Nein, wie du siehst, bin ich angezogen.
Und hat dich niemand erkannt? Wollte niemand ein Selfie mit dir?
Das wäre es noch gewesen. Nein, das war meine Horrorvorstellung. Nee, Nackt-Selfie gab es nicht.
Ja, habe ich schon erlebt. Ich gehe auch ab und zu, möchte ich jetzt nicht ins Detail, ich war auch im Ausland, aber ich habe es leider erlebt, dass ich dann nackt tatsächlich angesprochen wurde und nicht so richtig wusste, wie ich mich dann...
Aber eigentlich ist das ein ganz schönes Zeichen davon, nämlich dafür, dass das wirklich gar keine Rolle spielt, dass die sich auch dieser Übergriffigkeit, die es eigentlich ist, gar nicht mehr bewusst sind, weil die Nacktheit da so normal ist.
Ja, das stimmt. Und das hat ja auch wieder was Schönes. Du hast ja noch viele andere interessante Sachen gemacht. Nur um noch rauszugreifen, einen Tanzkurs, was war das genau?
Ja, also ich habe mehrere Tanzkurse gemacht. Das erste war Disco Dancing in der Kaifu Lodge. Da hatte ich mich extra, das muss man sich mal vorstellen, da war jetzt eine dabei, die hatte den Arm in der Schlinge, wo ich dachte, wow, da werde ich ja wohl besser sein als die. Ne, die war ja behindert sozusagen in dieser Situation, habe mich also neben die gestellt und ich war immer noch die irgendwie aussah wie so eine weggelaufene Litfaßsäule, die nicht hinterher kam. Aber trotzdem war das, es ist ja auch schön, seine Grenzen zu kennen. Und was mir aufgefallen ist, bei den Sachen, die ich gemacht habe, auch beim Malkurs, immer wenn die Kursleiterin sagt, so und jetzt mal Freestyle, bin ich total aufgeschmissen. Freestyle heißt für mich, erst mal gucken, wie es meine Nachbarin macht. Also ich bin nicht gut bei sowas, dann so alle Viere von mir zu schmeißen, zu tanzen, wild zu malen, sozusagen innerlich frei zu werden. Ich bräuchte mehr so Malen nach Zahlen. Oder weißt du, wenn so auf dem Boden aufgemalt ist, wo man längs gehen muss, das ist mehr so meins.
Ich habe aber bei deinem Instagram-Account auch Bilder gesehen, dass du auf dem Parkplatz irgendwo auf einer Autobahnraststätte in ABBA-Kostüm getanzt hast. Ich meine, das würde ich mich jetzt nochmal nicht trauen.
Das war übrigens der Beitrag, wo einer meiner Söhne sagte, ach ja, danke, dass ihr es jetzt noch mal zeigt. Ich hoffe, mein Sohn sitzt nicht vorm Fernsehen. Wo einer meiner Söhne sagte, oh Mama, muss das sein? Das war jetzt privat, weil wir einer Freundin, große ABBA-Fan, eine Freude machen wollten, die gerade eine sehr schwere Zeit hat. Und wir haben uns verkleidet für sie und haben für sie gesungen und haben sie überrascht. Und wir mussten uns eben auf der Toilette der Raststätte, ich glaube, Tecklenburg oder Münster-Ost, umziehen und in diese ABBA-Kostüme quetschen.
Was ich aber auch sehr mutig fand, was jetzt so losgelöst ist von Äußerlichkeiten, dass du auch so Dinge gemacht hast, wie deine erste große Liebe wieder zu treffen. Mhm. Du hast, glaube ich, noch eine zweite Begegnung mit einer großen Liebe vor dir. Das geht ja dann schon an die emotionale Substanz. Warum war dir das wichtig?
Das sind diese inneren Reisen, die mir mindestens genauso wichtig sind wie die äußeren Reisen, eben diese, wo ich dann Sachen mache von Line Dance und Malkurs. Innere Reisen, um zu schauen, wie habe ich mich verändert? Zu wem bin ich geworden? Wer war ich mal? Und als wen sieht mich vielleicht diese Person, die mich vor 40 Jahren mal geliebt hat? Was für Spuren habe ich in dessen Leben hinterlassen? Was für Spuren hat derjenige in meinem Leben hinterlassen? Was für Verletzungen hat er mir zugefügt, von denen er gar nichts weiß, die aber immer noch eine Rolle spielen? Und das sind ganz hochinteressante Begegnungen, um so Spuren zu vergleichen und auch Erinnerungen auszutauschen, von denen ja viele verloren gehen, die aber erst wieder erweckt werden in so einem Gespräch.
Da lernt man ja vieles, was man komplett vergessen hatte über sich selbst.
Und man kann Schätze bergen.
Ja.
Das macht mir sehr viel Freude und ist sehr bereichernd, finde ich, auch für heute.
Ja. Du hast dich ja, das gucken wir uns gleich auch näher an, du hast dich ja bei einer Modelagentur beworben. Mhm. Was hat dich dahin gebracht, dass du einfach mal sehen wolltest, bin ich als Frau gefragt, auch in meinem Alter noch als Model?
Ach so, nein.
Oder warum?
Nein, ehrlich gesagt war das eher so ein lustiges To-Do auf meiner Bucketlist. Ich hatte auch überlegt, ob ich mich tätowieren lasse. Da gab es Einsprüche aus dem Familienkreis. Dann dachte ich, na gut, dann eben Senior Model, weil ich eben, so wie andere Leute Pilze sammeln, sammle ich Erfahrungen. Und eine davon sollte diese Erfahrung sein, mal schauen, wie das ist und ob ich da vielleicht mal die neue Werbeikone werde.
Also ich würde sagen, das Zeug dazu hast du. Wir sehen es auch gleich. Ganz kurz noch, dein Schönheitsbegriff oder dein Verhältnis zum Thema Schönheit. Was ist schön? Wie finde ich mich schön? Mhm. Hat der sich mit den Jahren, mit dem Alter verändert?
Ich würde sagen, er hat sich gefestigt und ich bin, ich finde mich eigentlich immer schöner. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber wenn ich mich sehe, dann gefalle ich mir, weil ich mich gut kenne und weil ich finde, dass ich so bin, wie ich aussehe. Und ich möchte nicht jünger aussehen, ich möchte nicht anders aussehen, ich möchte mich auch nicht jünger fühlen, als ich bin. Ich empfinde da eine große Versöhnlichkeit, so den Runzeln gegenüber, den Altersflecken auf dem Handrücken. Das ist nichts, was mir Probleme bereitet, zum Glück. Ich mag mich ganz gerne, ich mag mir beim Verwelken zuschauen.
Also da ist ja noch nicht viel vom Verwelken zu sehen.
Aber es ist ja schon so, dass die Zeit, wenn ich mal sagen darf, an uns nicht spurlos vorübergeht. Nee, natürlich tut sie das nicht. Und warum sollte sie? Und das ist etwas, was ich zurzeit jedenfalls noch willkommen heißen kann. Und das ist sehr, sehr entlastend.
Ja, finde ich eine sehr schöne Formulierung. Ich mag mir beim Verwelken zusehen, weil das, die vielen Menschen, die das verhindern, das Verwelken, indem sie sich überall was reinspritzen, zurechtziehen lassen, die nehmen sich auch was, finde ich, ne? Weil man ja gar nicht sieht, wie man altert dann.
Ich will das nicht verurteilen, ich kann das verstehen und trotzdem sind mir die gefalteten Gesichter lieber. Und es kostet halt sehr, sehr viel Energie, sich gegen den Strom der Zeit zu lehnen. Und ich merke, dass meine Energie gerade auf ganz vielen Ebenen frei wird. Also eben, ich muss mich nicht so sehr um mein Äußeres kümmern, meine Kinder werden größer. Ich habe so neue Kapazitäten und die möchte ich nicht in Äußerlichkeiten stecken müssen.
Mhm. Ja, das kann ich nur so unterstreichen. Übrigens mit dem Thema Schönheit befasst sich auch unsere NDR-Doku-Reihe Bin ich schön? Kennen Sie vielleicht. Zweite Staffel ist ab übermorgen in der ARD-Mediathek zu sehen. Und was Ildiko so erlebt hat, nachdem sie sich eben bei dieser Modelagentur beworben hat, das können Sie sich jetzt sofort angucken. Marion Pünning hat sie nämlich dabei begleitet.
Ich bin aufgeregt, weil jetzt eine ganz neue Lebensepoche für mich beginnt, nämlich meine Karriere als Supermodel.
Wir haben die Schriftstellerin Ildiko von Kürti bei ihrem Casting begleitet.
Sie hat mir sofort vom Typ her total zugesagt. Sie steht zu ihrem Alter. Sie hat die Haare grau. Sie hat natürlich auch das Glück, dass sie so entzückende Strähnen hat. Sie hat offene, strahlende Augen. Sie hat diesen schönen Mund. Das sind erstmal so Fakten, auf die ich sofort schaue. Und das war für mich total klar, dass ich sie dann direkt einladen möchte, weil sie da ganz, ganz wunderbar in unser Raster passt.
Die Agentur Matt Müller Casting im Karo-Viertel gehört zu den ältesten People-Agenturen Hamburgs. Inhaberin Freya Fleckeisen und ihre Auszubildende Lea suchen für ihre Kunden echte Typen, keine Supermodels. In ihrer Kartei Männer und Frauen jeder Altersklasse. Auf Faltenfreiheit und Flachbrettbauch kommt's nicht an. Ausstrahlung zählt.
Also gerade 50 plus, die müssen Falten haben. Die können auch hier eine kleine Narbe haben. Es ist dann auch so dieses, es wird ja immer so vermeintliche Makel wie Sommersprossen, Zahnlücke, zu große Nase, zu kleine Nase, ein bisschen schief oder Segelohren. Das ist schon immer gern gefragt.
Die Autorin Ildiko von Kürti möchte neue Erfahrungen sammeln und hat sich per E-Mail bei der Agentur beworben.
Ich wurde ja gebrieft, was ich alles mitbringen soll. Ich trage ein T-Shirt, ich habe ein rosa Pullover dabei, dann zwei verschiedene Blusen. Dann sollte ich ein natürliches Tages-Make-up tragen, was ich hiermit trage, und mein Haar offen.
So ein erstes professionelles Fotoshooting ist doch ganz schön aufregend.
Ja, ich freue mich auch. Ich bin etwas nervös, aber
Als erstes würde ich jetzt das hier ausfüllen. Das ist erstmal so ganz klassisch.
Hier beim Arzt eigentlich, ne?
Genau.
Ja, besondere Fähigkeiten bin ich noch immer am Überlegen. Gut schreiben können bringt ja nichts fürs Foto. Ich bin auch nicht sehr gelenkig, ich mache auch kein Yoga. Ich kann gut schwimmen, ich möchte aber keine Bademode machen. Dann schreibe ich es lieber nicht drauf.
Karte reinmachen natürlich.
Die Fotos in den verschiedenen Outfits sind für Ildikos Setcard. Mit der schlägt Agenturinhaberin Freya ihr neues Model für verschiedene Foto- und Videojobs vor. Das Shooting ist kostenlos. Bei erfolgreicher Vermittlung erhält die Agentur 20% der Gage.
Ja, perfekt. Ich lasse dich mal machen, weil du hast da ein gutes Handling.
Ildiko von Kürti genießt das Älterwerden und fühlt sich frei für Neues.
Mich mit meinem Mann zanken, mit meinen Söhnen auseinandersetzen, über Beziehungen nachdenken, über Schönheit nachdenken und den Bauch einziehen. Das muss ich alles nicht mehr machen. Und das ehrlich gesagt, entfaltet mich total und bringt ganz viel neue Kraft. Das genieße ich gerade sehr. Ich hoffe ja wirklich, dass die Werbewelt nur auf mich gewartet hat. Es macht mir großen Spaß, aber Freya macht es mir auch leicht.
Guck mal, wenn ich jetzt das nochmal mache, sie bietet so viel an. Also schönes Lächeln, sie ist easy, sie ist locker. Und vor allem man merkt, dass sie absolut selbstbewusst ist. Das ist für mich natürlich, also es macht mir total viel Spaß. Und ich weiß auch, dass ich sie natürlich dann auch wirklich ins kalte Wasser schubsen könnte. Für eine Anfrage.
Und nur wenige Tage nach dem Shooting flattert auch schon die erste Anfrage für Ildiko in die Agentur.
Also, ich bin gespannt.
Ich schwebe von da.
Vielen, vielen Dank. Auf bald hoffentlich.
Dann haben wir einen schönen Tag.
Danke
dann
dir auch. Tschüss.
Ciao.
Also toll, da ist schon eine Anfrage gekommen.
Ja, hör mal. Ich dachte, ich sehe nicht recht.
Weißt du von wem schon? Oder?
Ja, aber es ist ja wie bei der CIA. Ne? Du unterschreibst da kilometerlange Geheimhaltungsvereinbarungen. Ich darf also nicht sagen, von wem. Sagen wir mal Bierschinken. Ist es jetzt nicht, ne? Bierschinken. Und ich las das und dachte, aber ich bin Bierschinken. Also es ist wirklich sozusagen das Produkt, wo ich sage, ich liebe Bierschinken, ich bin Bierschinken. Ich habe nur auf genau dieses Angebot gewartet. Genau so ist es, wirklich. Ich sage es dir. Und dann musste ich so ein E-Casting machen, wo ich ein bisschen erzählt habe, warum ich und Bierschinken. Einfach, wir sind das perfekte Match. Und ja, da habe ich wirklich große Hoffnung. Und dann gibt es so ein, ich glaube, wir sagen Sheet, ne, so ein Casting-Sheet, Blatt
Sheet,
Papier.
Ja, Sheet, habe ich auch schon, so ein Papier, genau, ja.
Und dann hatte ich das später erst richtig durchgelesen und der Bierschinken wird sozusagen in so einer Familienidylle präsentiert. Und ich bin die Granny. Ich bin also die Bierschinken-Oma.
Aber es ist nicht für, es ist was zu essen, aber es ist nicht Bierschinken.
Nein, aber ich darf ja nicht sagen, was es ist.
Ja, aber es ist was zu essen.
Sag ich jetzt mal Bierschinken.
Ja. Aber ist doch egal, du bist eine sehr jugendliche.
Natürlich ist es egal. Also, dass ich jetzt irgendwie nicht als Teenager-Tochter gecastet werde, ist ja auch klar. Also, ich finde es super. Ich warte jetzt natürlich darauf, dass,
dass ich das neue Bierschinken-Gesicht eigentlich international werde.
Das ist, du hast eine ganz große Modelkarriere
vor dir. Ich denke auch.
Ich kann mir
dich
auch sehr gut als Kosmetikmodel vorstellen. Also es gibt, ja, das geht ja auch alles in die Richtung.
Ja.
Geht alles.
Du, ich nehme alles. Treppenlift, Hörgeräte, bitte alles zu mir.
Könntest du mich bitte auch mal empfehlen?
Ja, das mache ich. Hör mal, wir machen zusammen so ein Apothekending. Da gibt es doch diese Zwillinge.
Zwillinge, genau. Ja. Die werden ja immer wieder ausgetauscht. Ja, okay. Wir könnten auch Schwestern.
Wir machen so ein Treppenlift-Rennen vielleicht. Ja, also ich sehe uns da ganz groß. Ganz groß.
Falls Sie Vorschläge haben für uns, bitte melden Sie sich sehr gern.
Bei meiner Agentur. Ich habe doch jetzt eine Agentur. Ich habe eine Setcard und alles.
Ich kann nicht mehr so. Wir sind ja hier, wir sind hier in New York, wie unschwer zu erkennen ist. Wir haben hier so ein paar herausragende Spots kombiniert.
Ich kriege schon Schweißperlen auf der Stirn.
Eben, das ist nämlich auch eine neue Herausforderung. Ja. Gehört auch zu deinem Mut, zu deinen Mutproben. Du willst nach New York.
Nee, ich will nicht nach New York. Ich fahre heute in einer Woche. Heute beginnt der Countdown. Ich fahre zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt so weit weg. Zum ersten Mal nach New York. Ich war ja immer die Einzige, die ich war noch niemals in New York so aus dem Brustton voller Überzeugung mitsingen konnte. Und das ist eben auch eine Sache, die ich niemals gewagt hätte. Und dachte, für dieses Buch bin ich jetzt alt genug zu sagen, ich wage New York. Eine Woche allein New York.
Ganz allein?
Ja.
Aber davor hast du es nicht gemacht wegen deiner Flugangst?
Ja,
oder?
Wegen meiner Flugangst, genau.
Ja. Mhm. Aber wie hast du irgendwelche Strategien, wie du diese Flugangst bewältigen willst?
Ja, darf ich Werbung machen? Ja. Ich habe so ich würde gerne Werbung machen. Jetzt habe ich vergessen, wie das Spiel heißt. Blockblast heißt es. Ich spiele praktisch dann 8 Stunden auf dem Handy so ein Ding, ein bisschen wie früher Tetris, da fallen so Sachen runter, die man einordnen muss. Dann schreibe ich meinen Newsletter und wenn gar nichts mehr geht, dann schlucke ich eine Tablette. Aber ich hoffe eigentlich, ich will das erste Kapitel meines Buches auf dem Weg nach New York schreiben.
Ach so, ja, dann bist du ja beschäftigt. Aber jetzt alleine in so einer Riesenstadt, warum ist dir das wichtig, dass du das ganz alleine machst?
Ich weiß auch nicht. Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau. Es war etwas, was ich nicht teilen wollte. Auf gewisse Weise ist es so vielleicht so ein bisschen penelerhafter Stolz zu sagen, das mache ich alleine. Ich erobere mir diese Stadt. Ich habe ja auch noch Höhenangst. Ich habe Brückenangst und Tunnelangst.
Ich weiß.
Das heißt, ich mache nichts weit oben. Ich nicht irgendwie Empire State Building. Ich gucke schön von unten nach oben und werde mir diese Stadt erwandern. Und ich glaube, es ist eine Form von, ein bisschen zweifelhafter Stolz, ich möchte das alleine schaffen.
Bist du denn dann so strukturiert, dass du dir genau vorher überlegst, was mache ich an Tag 1, an Tag 2? Also hast du einen Plan?
Ja, ich habe einen Plan. Ich habe auch viele Leute gefragt, was sie mir empfehlen können. Ich hab mir Karten gekauft, du glaubst es nicht, am Broadway ein Stück von und mit George Clooney.
Nein.
Ja, du, der freut sich, dass ich komme. Ja, also das,
das wird groß. Eigentlich müsstest du ja dann, könntest du doch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem du sagst, dann mache ich das mit der Höhenangst auch gleich noch mit. Weil in New York zu sein und nicht einmal von oben geguckt zu haben, das ist ja eine Schande.
Ja, vielleicht mache ich das auch noch mal. Aber man soll es auch nicht übertreiben. Ne? Ich habe auch Brückenangst. Aber ich will auch einmal zu Fuß über die Brooklyn Bridge.
Das würde ich auf jeden Fall.
Ja.
Also ich kann dir noch mal, ich war ja mal ein halbes Jahr in New York.
Halbes Jahr was? Ja, wunderbar. Also Tipps sind herzlich willkommen. Ich habe noch eine kleine Zeitspanne. Weißt du, ansonsten, ich werde einfach, wenn ich das schon hier sehe, durch diese Straßen laufen und denken, ich bin in New York. Das reicht mir, glaube ich, schon eine Woche lang werde ich einfach nur mit großen Augen dastehen und sagen, ich bin in New York.
Das wird toll. Auf das Kapitel freue ich mich ganz besonders, überhaupt natürlich auf dieses neue. Hat das eigentlich schon einen Namen, dieses neue Buch? Nein, ne?
Ja.
Wie denn?
Sag ich nicht.
Gut, du musst ja auch noch was zu erzählen, wenn es soweit ist.
Es hat einen ganz tollen Namen. Und den könnt ihr lesen in einem Jahr. Ich glaube, er erscheint im Frühjahr nächsten Jahres.
Gut, wir haben
ich habe noch viel zu recherchieren.
Wir haben auch noch andere Themen, natürlich, über die wir gerne mit dir sprechen möchten. Ildiko, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, hat schon oft erzählt, dass sie ihre Sprachbegabung, und die ist ja nun eindeutig da und stark ausgeprägt, dass sie die ihrem Vater zu verdanken hat. Weil er blind war, hat sie ihm als Kind die Welt, wie sie sie gesehen hat, beschrieben. Eine Erfahrung, die auch Ariane aus Hamburg täglich macht. Allerdings sind ihre beiden Elternteile blind. Stefanie Kühne hat die Familie getroffen.
Also ich sehe ein ziemlich großes Schiff und darüber sind 1, 2, 3, 4 Kräne sind über den Schiff. Mit diesen Kränen werden die Container von der einen Seite, also von Ufer aufs Schiff gelagert.
Als wir da noch auf diesem Tag. Ariane ist jetzt 8 Jahre alt. Sie ist unsere kleine Rakete vom ersten Tag an gewesen. Und sie ist ein absolutes Adlerauge.
Wir beide sind blind. Wir hätten unsere Krankheit tatsächlich auch an unser Kind weitervererben können. Ist aber nicht passiert.
Ich fass es nicht.
Du hast Glück. Und Mama auch nicht, nicht wahr?
Wenn wir dann zu Hause sind, fühle ich mich irgendwie besser, weil dann denke ich so, jetzt ist die Gefahr vorbei.
Ich erinnere mich, da habe ich sie im Bollerwagen gezogen. Da war sie 20 Monate alt und sagte von hinten, an mir vorbeischauend, da vorne kommt ein Fahrrad. Und das hat sie nicht gesagt, weil sie das selber interessant fand, sondern weil sie gemerkt hat, dass ich manchmal mit dem Wagen irgendwo anecke.
Was uns sehr wichtig ist, ist, dass wir Ariane vermitteln, dass sie nicht ständig auf uns aufpassen muss und über uns wachen muss oder sowas in der Art. Wie oft wird Ariane auf der Straße angesprochen, na, passt du schön auf deine Eltern auf? Ja, schön, schön gesehen, aber eigentlich falsch, denn wir sind diejenigen, die Verantwortung für unser Kind haben. Völlig unabhängig davon, ob wir gucken können oder nicht.
Ich soll dir da jetzt Nutella draufstreichen.
Nein, du sollst ihn zurechtrücken.
Es wird halt nicht so perfekt. Man muss sich einfach mal von der Idee verabschieden, dass man das als Blinder entweder perfekt kann oder gar nicht. Man muss einfach sagen, wir versuchen es. Und auch wenn der Eierkuchen misslingt, gegessen wird er trotzdem. Mal sehen, wer schneller ist.
Ich nehme die beiden. Das sind einzelne und die hier ist einzeln.
Das ist
ja und traurig. Die beiden.
So viele? Naja. Ich bin ja viel im Austausch mit Eltern aus Kindergartenzeiten und diese Initiative und dieses Auge dafür, wo kann man mal mit anpacken und das Interesse auch dafür ist so nicht da, weil bei vielen das halt so ein Selbstgänger ist, dass Mama das alles macht und dass viel für die Kinder gemacht wird.
Ich tue die Flaschen hier jetzt immer wieder rein, dann gehen die nach hinten und landen in einer Kiste. Ich habe 2 Euro erreicht. Ich sammle ganz viel Geld und will dafür Pokémon-Karten kaufen. Das ist sehr
gut. Ich gebe mir Mühe, ein bisschen Vertrauen zu meinem Kind zu haben und wenn ich merke, irgendwas klappt nicht, dann wieder ein bisschen mehr die Kontrolle reinzunehmen. Aber erstmal kommt das Vertrauen.
Ich glaube, dass diese Welt unbedingt auf allen Seiten und auf allen Ebenen viel mehr Freiheit in gewisser Weise und Vertrauen gebrauchen kann. Und wenn wir das auf unsere Weise so leben, weil wir es müssen, dann heißt das nicht, dass andere Leute das nicht brauchen.
Und nicht.
Genau. Ganz schön zu sehen, finde ich, diese Innigkeit dieser Familie. Mhm. Wenn du dich zurückerinnerst, und das tust du ja häufig, damit gehst du auch ganz offen um mit deiner Vergangenheit, deiner Kindheit. Gab es Situationen, in denen du das als Kind auch als Belastung empfunden hast, dass du deinem Vater so oft auch helfen musstest?
Nein, als Kind nie. Man nimmt ja als Kind das Elternmaterial als gegeben hin, was man vorfindet. Das ist nichts Besonderes, wenn der Vater eine Behinderung hat. Mir ist aber viel später bewusst geworden, was für eine Belastung das eben doch ist und wie viel Verantwortung man übernehmen muss, auch wenn diese Eltern sagen, sie möchten das nicht. Es ist trotzdem eine. Also ich praktisch das Erste, was ich sagen konnte, war Papa, Vorsicht, Stufe. Man ist einfach die Augen und man wird nicht gesehen. Das ist eine ungeheure Prägung. Ich will es versuchen, neutral zu formulieren. Und das ist mir erst später bewusst geworden, wie sehr eben der blinde Vater doch auch mein Leben beeinflusst hat. Ich will nicht sagen beeinträchtigt, aber beeinflusst.
Hast du mit ihm mal drüber gesprochen? Deine Eltern sind ja gestorben, als du noch relativ jung warst. Habt ihr euch darüber mal austauschen können später?
Nein, meine Eltern sind leider gestorben, bevor ich anfing, mich für sie zu interessieren. Das ist ja, junge Menschen interessieren sich ja eigentlich hauptsächlich für sich selbst. Und ich war Mitte 20, als meine Eltern starben. Und all das, was ich im Laufe meines Erwachsenwerdens und Reiferwerdens bemerkt habe, konnte ich nicht mehr
mit ihm besprechen, leider. Das hätte mich schon sehr interessiert.
Mhm. Du gehst ja relativ oft auf Spurensuche, also hast es ja eben schon erzählt, mit den Personen, die in deiner Jugend, die dir wichtig waren. Du fährst ja auch nach Aachen in deiner Heimatstadt oft. Was gibt dir das? Warum ist dir das wichtig, da auch immer wieder da zu sein, wo du aufgewachsen bist?
Weißt du, das hat sich lustigerweise, Bettina, jetzt gerade verändert. Ich war vor 3 Tagen das letzte Mal in Aachen. Und ich war immer auf Spurensuche und immer wieder bin ich dieselben Wege gegangen, voller Sentimentalität, voller Wehmut. Vielleicht, weil ich meine Eltern relativ früh verloren habe, früh weggegangen bin von zu Hause, wenig Anknüpfungspunkte hatte. Und jetzt war ich zum ersten Mal da und dachte, ich will nach vorne gehen. Ich war auf dem Friedhof und dachte, ich glaube, ich brauche euer Grab nicht mehr. Das klingt so hart jetzt, aber weißt du, und ging an unserem Elternhaus vorbei und es war irgendwie gut vergangen. Und ich bemerke gerade an mir, dass mein Blick wirklich, auch wenn ich die erste große Liebe treffe, trotzdem gerade sehr, sehr nach vorne geht. Und das ist relativ neu für mich, weil ich war immer eine sentimentale alte Kuh. Und das ändert sich gerade ein bisschen.
Ja, interessant. Ja. Aber du triffst ja auch immer noch Freundinnen.
Ja, ja, ich habe engste Freundinnen dort und engste Bindung. Daran wird sich auch überhaupt nichts ändern. Aber die Wehmut ist erloschen. Gerade, aber tatsächlich ganz aktuell.
Ja, das wusste ich gar nicht.
Ja, ist ein ganz angenehmes Gefühl von, okay, das kann ich hinter mir lassen und mich nach vorne wenden.
Stück Befreiung ist das
sehr ja. Sehr große Befreiung, ja.
Was macht eine gute Freundin für dich aus?
Oh, ich glaube, die Herzenswärme, die ich empfinde, wenn wir zusammen sind. Ich habe jetzt meine drei meiner engsten Freundinnen besucht in den letzten Tagen, so einen kleinen Marathon gemacht und das ist, alles ist möglich. Also wir kichern wie die Teenager im Dunkeln im Bett. Wir sprechen über ernsthafteste Erkrankungen, wir weinen, wir wissen, dass Verluste uns bevorstehen und das alles eben umarmt von so einem ganz tiefen Urvertrauen und Wissen, wir sind nicht allein, wir sind füreinander da und auch in den wirklich harten Zeiten, die wir schon hinter uns haben und auch noch vor uns haben. Und das ist für mich ein großes Wunder. Mhm.
Also eine Frau, die jetzt nicht, wahrscheinlich nicht zu deinen engsten Freundinnen zählt, die dir aber auch nahesteht, weil du sehr häufig mit ihr zusammen bist, nämlich mit ihr zusammen auf der Bühne stehst, ist ja Saskia Fischer. Ja. Und die soll natürlich auch mal zu Wort kommen. Jetzt.
So wie dieses Video, so ist es ein bisschen mit Ildiko zu arbeiten. Es bringt wahnsinnig viel Spaß, aber man weiß halt nicht, wohin die Reise geht, ob man vielleicht nachher eine Nase auf hat oder vielleicht auch eine rosa Perücke. Die rheinische Frohnatur schlägt da immer wieder durch und lässt mich einfach mitmachen. Und dadurch habe ich wirklich eine große Freude entwickelt. Spontanität, gebe ich zu, war mir vorher ein Graus. Und jetzt durch Ildiko habe ich das auch ein bisschen lieben gelernt. Und ich habe unfassbar viel Spaß mit ihr auf der Bühne. Das hätte ich mir auch nicht getraut vor einem halben oder vor. Das ist Mike. Das zu sagen. So ändern sich Dinge. Ich bedanke mich bei Ildiko für diese wunderbare, sehr lustige und erfreuliche Zusammenarbeit. Es ist wirklich ein einziges Vergnügen.
Wie reizend, ist ja sowas von gelogen. Nein, es ist nicht gelogen, aber sie erstarrt immer noch vor Schreck. Ich ärgere sie dann immer und sage, Saskia, ich weiß gar nicht, welches Textbuch ich jetzt dabei habe und ob ich überhaupt eins dabei habe. Und ich sage, ich wollte da noch eine kleine Änderung machen. Vielleicht lassen wir das auch mal ganz weg. Saskia wird immer grün im Gesicht. Die ist ja so ein altes Theaterpferd. Die ist eine wunderbare Schauspielerin. Sie nimmt das ernst, so ernst wie nie jemand vor mir auf der Bühne. Und dadurch habe ich es auch einerseits viel ernster genommen. Und andererseits macht es mir großen Spaß, sie zu erschrecken, wenn ich währenddessen mal die Bühne verlasse. Oder es ist auch so nett, dann erzähle ich irgendwas dem Publikum. Und sie sagt dann so, Können wir jetzt mal bitte zum Text zurückkommen? Und das ist ein wunderbares Miteinander.
Wir gucken gleich nochmal rein in die Bühne. Ja. Ich kann mich nur erinnern, wir beide haben das ja, auch häufiger schon zusammen gemacht. Und da gab es mal Momente, habe ich gelesen, hast du immer gesagt, das ist mein Text. Und ich dachte immer, ja, natürlich ist es ihr Text. Von wem soll der sonst sein? Das ist mein Text. Dreimal, bis ich gemerkt habe, dass ich aus Versehen deinen Text gelesen habe. Also das ist ja das Schöne daran,
aber dass man improvisiert. Aber das sind die schönsten Stellen, wo es irgendwie schief geht und das Publikum einfach merkt, wir entwickeln das gerade zusammen.
Herrlich, also es hat Riesenspaß gemacht. Übrigens habe ich mir extra aufgeschrieben, 26.03. seid ihr im Kolosseum in Lübeck zu sehen. Am 10.
Morgen,
April,
genau. Also morgen. Morgen, in morgen Lübeck, genau, in Lübeck. 2 Wochen in Hamburg.
10. April in Hamburg und noch bei anderen Stationen.
Hannover kommt noch, ich habe den bestimmt, Norden noch vor mir.
Kann man bestimmt auch bei dir beim Instagram-Account oder
nachlesen. Ja, Instagram-Homepage, freue mich über jede, die kommt.
Und damit Sie Lust haben, noch mehr Lust bekommen, gucken Sie mal kurz rein in die Bühnenshow.
Ich bin so wahnsinnig effektiv geworden. Schrecklich. Ich spüle Pfannen gleich nach dem Braten ab und ich sammle beim Tanken Treuepunkte. Hallo, mein Schatz.
Hallo, Mama. Ich wollte nur mal fragen, wie es dir geht und was du so machst.
Wie viel Geld brauchst du?
Naja, so 20 wären nicht schlecht. Bitte, Mama, wir lieben uns doch.
Na gut. Aber nur ausnahmsweise und sag Papa nichts davon.
Herrlich. Also das Publikum hat immer so einen Riesenspaß bei deinen Shows. Ich liebe das. Übrigens ist ja das Programm zu diesem Buch, ne?
Ja, eine halbe Ewigkeit.
Eine halbe Ewigkeit.
Die Show zum Buch.
Genau, dann gibt es ja noch diesen tollen Podcast, Frauenstimmen. Ja. Wonach suchst du eigentlich aus? Welche Frauen, mit welchen Frauen du dich da unterhalten magst?
Ach, das ist wirklich mein Herzensprojekt. Ich suche es aus nach reinem Interesse, nach dem, was mich bewegt, wo ich bemerke, dass das ist gerade etwas, was in der Luft liegt. Das sind ja wirklich Themen von Psychologie, Beziehung, Tod, Sterben, Mode, Stil, der Stil, auch der, die Eleganz der Gedanken auch, Philosophie. Ich habe so wunderbare Gesprächspartnerinnen und das, ich nehme mir ganz viel Zeit. Ich frage die doofsten Fragen immer noch dreimal nach. Also geniere mich nicht zu zeigen, das habe ich nicht verstanden. Erklär es mir nochmal, sag nochmal. Erzähl auch viel von mir und das sind, finde ich, wirklich bereichernde, wunderbare Gespräche zum Klügerwerden, zum gemeinsam, also auch immer so dieses Gefühl zu haben, wir sind nicht allein mit dem, was uns bewegt, was uns ängstigt, woran wir zweifeln. Und das mache ich für mich und aber auch für die zuhören. Und da entsteht ein wunderbares Gemeinschaftsgefühl.
Ja, sehr, sehr schön. Du bist sehr interessiert an Menschen. Du fragst aus echtem Interesse raus. Und das finde ich, das spürt man auch bei jeder Frage.
Du warst ja auch zu Gast und das war eine schöne Begegnung.
Das ist ein Gespräch und nicht ein Abfragen. Nochmal! Schade, schon zu Ende. Klein Aal.
Am besten ist die Zeile von meinem Sohn. Und ich lerne für die Schule den ganzen Tag, wenn ich zu Hause bin. Das ist ein rein fiktionaler Text natürlich. Das haben die geschrieben über den Skiort Klein Aal. Da waren die noch nie gewesen.
Ach so.
Vor lauter Vorfreude auf ihren gemeinsamen Skiurlaub unten im Keller bei uns. Kannst dir vorstellen, dass ich mich danach sehne, nach der Altersschwerhörigkeit. Herrlich. Das ganze Haus ruckelt und ruft nur noch Klein Aal.
Herrlich. Also Hopfenritter müssen Sie
unbedingt merken. Hopfenritter, bitte folgen.
Buch von Ildiko kommt nächstes Jahr. War toll mit dir. Morgen kommt Dr. Lars Frühsorge. Der ist Ethnologe. Wird auch spannend. Jetzt kommt Ihr Landesprogramm. Schönen Abend noch.
Tschüss. Danke.